Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hier kommt das Rabe Info heute mit folgenden Themen: Rio plus 20 im Zeichen der Nachhaltigkeit. Die Schweiz gibt sich verhalten optimistisch. Was ist möglich am UNO-Umweltgipfel? Aufbauhilfe für Osteuropa. Wir fragen 6 Jahre nach der Abstimmung zur Kohäsionsmilliarde. Was bringt sie? Und Lohnungleichheit in der Schweiz. Frauen verdienen noch immer 1/5 weniger als Männer. Wir fragen, wieso und was ist noch zu tun? Am Mikrofon begrüßt sie Matthias Strasser.
Rabe Info 95,6.
Die Nachrichten heute mit Wilma Rall.
Für die Löhne der Berner Pfarrer und Pfarrerinnen soll weiterhin der Staat aufkommen. Das bekräftigt der Berner Regierungsrat in seiner Antwort auf eine entsprechende Motion. SP-Grossrat Adrian Wüthrich verlangte in seiner Motion, dass der Kanton prüft, ob die Löhne der Pfarrerinnen und Pfarrer der Berner Landeskirchen nicht durch die Kirchensteuer bezahlt werden könnten. Damit könnten gemäß Wüthrich die Kantonsteuern gesenkt werden, die Kirchensteuern müssten erhöht werden. Der Regierungsrat spricht sich grundsätzlich gegen diesen Systemwechsel aus und lehnt die Motion von Wüthrich ab. Die Schweizer Armee sucht weiter nach dem Verbleib von Armeewaffen. Die Nachforschungen zu den unvollständigen Personendaten konnten nicht wie geplant Ende Mai abgeschlossen werden. Dies gab das Verteidigungsdepartement VBS bekannt. Im März hat die Schweizer Armee bei 27'000 ehemaligen Armeeangehörigen das Dienstbüchlein angefordert. Es gab Datenlücken, so auch zum Verbleib von Armeewaffen. Laut VBS haben 4'000 ehemalige Wehrpflichtige nicht auf die Aufforderung reagiert. Weitere 6'000 Briefe sind wegen falscher Adresse zurückgekommen. Bei wie vielen Armeewaffen der Verbleib unklar ist, konnte die Armee gegenüber der Nachrichtenagentur Estia nicht sagen. Das VBS wird die Nachforschungen nun mit Hilfe der Kantone weiterführen. Bis heute Abend soll Griechenland eine neue Regierung haben. Konservative und Sozialisten wollen zusammenspannen. Damit bleiben nach der Parlamentswahl vom Sonntag voraussichtlich die alteingesessenen Parteien an der Macht. Sieger der Parlamentswahl ist die konservative Partei Nea Dimokratia. Zusammen mit den Sozialisten kommen sie auf etwas über die Hälfte der Sitze im griechischen Parlament. Beide Parteien gehören zu den Euro-Befürwortern. Die zweitstärkste Kraft im Parlament, das Linksaußenbündnis Syriza, will sich nicht an der neuen Regierung beteiligen. Das Bündnis will in der Opposition bleiben, da es den von der Europäischen Union verordneten Spar- und Reformkurs rundweg ablehnt. Nach einer dramatischen Woche bekommt Ägypten einen neuen Präsidenten ohne Macht. Laut Agenturmeldungen hat der Muslimbruder Mohamed Mursi die Stichwahl um das Präsidentenamt offenbar knapp gewonnen. Laut inoffiziellen Zählungen von ägyptischen Medien gewann Mursi mit einem hauchdünnen Vorsprung von 51%. Mursi schlug damit seinen Mitbewerber Ahmed Shafik, Ex-General und letzter Premierminister, unter dem gestürzten Präsidenten Hosni Mubarak. Das offizielle amtliche Endergebnis soll am Donnerstag bekannt gegeben werden. Die Macht von Mursi ist allerdings sehr stark beschränkt, denn letzte Woche hat der oberste Militärrat eigenmächtig das vom Volk gewählte Parlament aufgelöst und die Verfassung zu seinen Gunsten umgeschrieben. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch und am Donnerstag ist es veränderlich mit sonnigen Abschnitten, aber auch Regenschauern und Gewittern bei 25 bis 27 Grad. Am Freitag gibt's den Voralpen entlang letzte Schauer. Es wird sonniger und etwas kühler.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die nächsten 2 Tage dreht sich in Rio de Janeiro alles um die Nachhaltigkeit. Rund 130 Staats- und Regierungschefs diskutieren am zweiten UNO-Umweltgipfel, genannt Rio Plus 20, darüber, wie man eine nachhaltige Entwicklung fördern kann. Insgesamt werden über 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Auch die Schweiz ist mit einer großen Verhandlungsdelegation nach Brasilien gereist. Geleitet wird die Schweizer Delegation von Franz Beres. Er ist Umweltbotschafter beim Bundesamt für Umwelt, BAFU. Was er vom Gipfel erwartet und was nicht, sagte er Wilmar Rall.
Der Rio Plus 20 Gipfel steht kurz vor der Tür. Wiederum treffen sich Staats- und Regierungschefs, Behörden, Institutionen, Organisationen aus aller Welt, um Konzepte zu entwickeln für eine globale nachhaltige Entwicklung. Es gibt offizielle Verhandlungen, es gibt zahlreiche Veranstaltungen am Rande. Insgesamt werden rund 50.000 Menschen erwartet. Franz Beres, Sie sind offizieller Verhandlungsleiter der Schweiz. Was erwarten Sie persönlich vom Rio Plus 20 Gipfel?
Wie Sie gesagt haben, die Rio Plus 20 Konferenz umfasst ganz viele Dimensionen. Eine dieser Dimensionen sind die Verhandlungen, aber andere Dimensionen sind eben auch diese Treffen der Zivilgesellschaft. Und ich hoffe mir, dass beide diese Prozesse Wirkungen haben werden. Einerseits, dass diese informellen Treffen, dass sie dazu dienen können, dass sich die NGOs und die Zivilgesellschaft gegenseitig bereichern, dass sie voneinander lernen und Netzwerke bilden können und dass von da Impulse kommen werden für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung in der Zukunft. Und andererseits erhoffe ich mir immer noch, dass auch die Verhandlungen zu einem Ergebnis führen könnten, das zu einer Änderung führen wird.
Bei den offiziellen Verhandlungen stehen ja vor allem zwei Themen im Zentrum. Einerseits die Entwicklung einer grünen Wirtschaft und andererseits die Gouvernance, also die Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung. Was genau muss sich der Laie, die Laie darunter vorstellen?
Es ist ziemlich schwierig, sich unter diesen abstrakten Begriff etwas Konkretes vorzustellen. Unter der grünen Wirtschaft muss man sich vorstellen, eine Politik, die Rahmenbedingungen setzt, dass die Wirtschaft besser mit den natürlichen Ressourcen umgeht, dass die Ressourceneffizienz einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung und Entwicklung leistet und dass der ökologische Fußabdruck kleiner wird. Unter dem Begriff der Gouvernance muss man sich die institutionelle Architektur vorstellen, also all die Institutionen, Organisationen und Ausschüsse im Rahmen der UNO, die geschaffen worden sind, um die nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Diese Institutionen, die haben in vielen Bereichen versagt, in anderen sind sie nicht genügend effizient, haben nicht genügend Gewicht. Und darum ist es ganz wichtig, dass diese Institutionen hier in Rio gestärkt und verbessert werden.
Sie haben vorher gesagt, Sie glauben immer noch an positive Verhandlungen. Es gab ja schon zahlreiche Vorverhandlungsrunden. Auch dort wurde intensiv über mögliche Wege für die Förderung einer globalen nachhaltigen Entwicklung debattiert. Wie stehen denn die Vorzeichen jetzt kurz vor dem Gipfel?
Die Vorzeichen sind sehr schwierig. Die Verhandlungen laufen sehr hartig. Es gibt ganz grundsätzlichen Anliegen, gibt es große Widerstände, insbesondere von Seiten der Entwicklungsländer. Aber ich denke, es gibt einen Bereich, wo nach wie vor die Chancen bestehen, wirklich einen Unterschied zu machen. Und das ist die Idee der Nachhaltigkeitsziele, die vor etwa 2 Jahren von Kolumbien eingebracht worden ist. Dass man Ziele formulieren soll, die der internationalen Gemeinschaft als Orientierung helfen soll, damit wir alle Länder Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Und diese Nachhaltigkeitsziele sollen 2015 die Millennium-Entwicklungsziele ersetzen. Diese Ziele haben einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, aber sie haben, hat man erkannt, einen zu engen Fokus auf Entwicklung und Armutsbekämpfung.
Es sind wahnsinnig unterschiedliche Akteure, die an diesen Verhandlungen teilnehmen. Und es ist ja bei solchen Riesenveranstaltungen, stellt sich ja immer die Frage, was bleibt danach, außer guten Vorsätzen und schriftlichen Übereinkünften, die dann doch niemand umsetzt. Gerade jetzt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ist das wahrscheinlich eine noch größere Herausforderung. Denken Sie, oder sagen wir, wie optimistisch sind Sie im Moment?
Ich bin optimistisch nach wie vor bezüglich der Idee der Nachhaltigkeitsziele. Und ich denke, wenn es uns gelingt, dass wir uns einigen darauf, dass wir für die Zeit nach 2015 ein Set von Nachhaltigkeitszielen haben, die auch ein Instrument sind, um zu prüfen, ob wir diese Ziele erreichen, und die letztendlich auch ein Instrument sind, um die Unterstützung bereitzustellen für die einzelnen Länder, um diese Ziele zu erreichen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir wirklich eine erfolgreiche Konferenz hier in Rio.
Einschätzungen von Franz Beres, Leiter der Schweizer Verhandlungsdelegation in Rio de Janeiro. Der Rio Plus 20 Gipfel beginnt morgen Mittwoch und dauert bis am kommenden Freitag.
95,6. Rabe Info.
Europa ist in den vergangenen 20 Jahren Richtung Osten gewachsen. Mit dem Beitritt der osteuropäischen Staaten zur EU sind auch die Unterschiede zwischen Arm und Reich grösser geworden. Um diese Unterschiede zu verringern, hat die EU riesige Aufbauprogramme lanciert. Auch die Schweiz investiert bis 2017 rund 1,2 Milliarden Franken. Der Bericht von Benedikt Bachmann.
2006 hat die Schweiz über die Kohäsionsmilliarde abgestimmt. Seit 2007 läuft das Programm. Allerdings sind bisher kaum Projekte umgesetzt. Die Umsetzungsphase beginnt erst jetzt. Ulrich Stürzinger, Leiter der Abteilung Neue EU-Mitgliedstaaten beim DEZA, begründet die lange Planungsphase folgendermaßen.
Die ersten 5 Jahre, die jetzt vergangen sind, waren ausgefüllt damit, mit den Ländern eine Einigung zu finden, in welchen Themenbereichen die Unterstützung eingesetzt werden soll. Danach hat es zum Teil länger gedauert, als wir erwartet haben, weil die Partnerländer eine eigene Struktur aufbauen mussten, um dieses Schweizer Programm begleiten zu können. Und schließlich haben wir dann ein Projektgenehmigungsverfahren eingeführt, das hohe Qualität der Projekte garantiert, das aber relativ viel Zeit braucht, weil nämlich zuerst ein Projektkonzept eingereicht wurde und beurteilt wurde. Und erst die besten Konzepte konnten dann die Detailprojekte ausarbeiten.
Die Schweiz handelt also mit den Staaten aus, in welche Bereiche wie viel Geld fließen soll. Staatliche Behörden überwachen die Koordination. Dann funktioniert die Umsetzung folgendermaßen. Dazu Ulrich Stürzinger.
Projektträger oder also die Institutionen und Organisationen, die Projekte eingeben, das sind zum Teil Ministerien oder andere zentralstaatliche Institutionen, das können aber oft auch Städte und Gemeinden sein, Regionen. In bestimmten Themen können das auch Nichtregierungsorganisationen sein.
Wenn man die Aufteilung der Gelder betrachtet, so fällt auf, dass Polen verhältnismäßig viel Geld, nämlich fast 500 Millionen Franken, bekommt. Ulrich Stürzinger erklärt, weshalb.
Der Verteilschlüssel basiert auf der Anzahl Einwohner der verschiedenen Länder und auf dem Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung. Polen hat mehr als 38 Millionen Einwohner, deshalb gehen 489 Millionen nach Polen. Tschechien hat etwa 10 Millionen Einwohner, entsprechend tiefer ist dann eben der Anteil. Also der wesentliche Faktor ist durchaus der Anteil der Bevölkerung, etwas korrigiert noch durch das Pro-Kopf-Einkommen.
Die Schweiz finanziert maximal 85% eines Projekts. Insgesamt sind über 200 Projekte lanciert worden. Da die Finanzierung der Projekte immer erst im Nachhinein fließt, kann stets überprüft werden, ob die Projektausführung auch den Abmachungen entspricht. Das sieht Ulrich Stürzinger als guter Schutz gegen Korruption. Doch worin werden die Gelder konkret investiert? Ein Beispiel im Umweltbereich sind Kläranlagen für kleinere Städte von ca. 10.000 Einwohnern. Diese fallen durch die Lücken der EU-Subventionen. Deshalb springt hier die Schweiz ein. Bei solchen Projekten finanziert die Schweiz ganz konkret maximal 85% der Baukosten. Ein anderes Beispiel ist die Modernisierung von Spitälern in Litauen. Dazu Ulrich Stürzinger.
Dort hat die Schweiz in den 90er Jahren während der Phase der sogenannten Transitionshilfe in einer Anzahl von Spitälern wie oder den Mutter-Kind-Bereich der Spitäler ausgerüstet mit Geräten und Apparaturen, welche das Problem der relativ hohen Kindersterblichkeit angegangen sind. Offenbar ist Litauen und mindestens eben der litauische Gesundheitssektor, wahrscheinlich die Bevölkerung, sehr zufrieden damit. Sie haben uns von Anfang an gesagt, in Litauen möchte man den größten Teil des Programms wieder in den Gesundheitsbereich, wieder in den Mutter-Kind-Bereich, in den Spitälern stecken.
Die Schweiz hilft mit diesen Projekten mit einem Totalbetrag von rund 1,2 Milliarden Franken, die Ungleichheiten der Wirtschaftskraft der europäischen Staaten zu verringern. Bis 2017 müssen die Projekte umgesetzt sein.
95,6. Rabe Info.
Angestellte im Schweizer Detailhandel verdienen nicht unbedingt gleich viel. Vor allem Frauen sind im Arbeitsmarkt noch heute deutlich benachteiligt, wenn es um das Salär geht. Das zeigt eine Blitzumfrage der Gewerkschaft Unia. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Am letzten Donnerstag fand in der Schweiz der Frauenaktionstag statt. Ein zentrales Anliegen war dabei die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau. Dafür hat die Gewerkschaft Unia eine Blitzumfrage bei Angestellten des Detailhandels vorgenommen. Nathalie Imboden, Gewerkschaftssekretärin bei der Unia, erklärt, was dabei herausgekommen ist.
Nicht ganz überraschend haben wir bei den Resultaten gesehen, dass 3/4 der Leute im Detailhandel weniger als 4'000 Franken im Monat verdienen. Der zweite Teil ist die Lohngleichheit. Viele Frauen arbeiten im Detailhandel und die verdienen im Durchschnitt immer noch rund 18-19% weniger als ihre männlichen Kollegen.
Die Situation sei aber nicht nur im Detailhandel unbefriedigend, wie Nathalie Imboden weiter ausführt. In fast allen Branchen gäbe es nach wie vor ein Problem mit der Lohngleichheit.
Die Situation hat sich ein bisschen verbessert. Wir hatten vielleicht vor 20 Jahren 25% Differenz, jetzt liegt sie bei knapp 20%. Also das Glas ist ein bisschen halb voll und halb leer. Es hat sich etwas verbessert, aber es besteht nach wie vor großer Handlungsbedarf, weil es ist ungerecht und widerspricht auch der Verfassung, dass Frauen eben knapp 20% weniger verdienen als Männer. Das ist der Durchschnittswert in der Schweiz.
Die Unia will aber nicht nur kritisieren. Es gäbe heute bereits Strategien, um die Lohnungleichheiten aufzudecken und zu beheben. Nathalie Imboden erklärt, wie das gehen soll.
Ein praktisches Instrument sind Mindestlöhne, weil wenn die Mindestlöhne steigen, steigen auch die Frauenlöhne, weil die meisten Frauen tiefe Löhne haben. Das ist ein Instrument. Ein zweiter Weg ist ein Lohngleichheitsdialog. Das ist ein Instrument, das der Bund zur Verfügung stellt.
Das Problem dabei ist, dass sich die Detailhandelsfirmen nicht in die Karten blicken lassen. Während sich die SBB und andere große Schweizer Firmen längst an einem sogenannten Lohngleichheitsdialog beteiligen, setzte sich bisher kein einziger Detailhändler einer unabhängigen Analyse aus. Auch deshalb habe man die Blitzumfrage am vergangenen Donnerstag sehr breit angelegt. Außer bei Coop habe man bei allen größeren Ketten Umfragen durchgeführt. Coop hat einen Gesamtarbeitsvertrag unterzeichnet. Nathalie Imboden will zwar keine schwarzen Schafe nennen, zeigt aber auf, wo es noch Arbeit gibt.
Also die Situation ist so, dass es sehr viele Betriebe gibt, die tiefe Löhne bezahlen. Wir haben verschiedentlich Einzelfälle auch thematisiert. Jetzt hier haben wir nicht die schwarzen Schafe besucht, sondern waren sehr breit unterwegs. Aber was man sagen kann, ist, dass vor allem im Bereich der Kleiderläden und der Schuhläden der Handlungsbedarf sehr hoch ist.
Auch wenn der Handlungsbedarf groß ist, konnte die Unia bereits einige Erfolge verzeichnen. Deutlich wird dabei, dass der Kampf um Lohngleichheit in der Westschweiz offensichtlich leichter fällt als in der Deutschschweiz. Und es wird deutlich, dass sich der Kampf um faire Löhne eben lohnt.
Also es gibt verschiedene Erfolge. Einerseits hatten wir jetzt im Detailhandel im Kanton Neuenburg einen Erfolg. Gerade letzte Woche wurde ein neuer Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen für rund 7'000 Verkäuferinnen und Verkäufer. Das ist ein grosser Schritt. Wir hoffen, dass das auch in der Deutschschweiz möglich sein wird. Es gibt bereits solche Verträge in Genf, im Waadtland und in Neuenburg jetzt neu. Das ist ein Erfolg. Bezüglich der Lohngleichheit gibt es immer wieder Betriebe, die bei diesem Lohngleichheitsdialog mitmachen. Einer der letzten, der das mit der Gewerkschaft Unia zusammen gemacht hat vor ein paar Wochen, war McDonald's, ein Betrieb aus dem Gastgewerbe, der die Löhne untersucht hat auf unseren Druck hin.
Sagt Nathalie Imboden. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei der Unia.
Rabe Info.
das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info für heute. Sie hörten Beiträge von Benedikt Bachmann und Wilma Rall. Die nächsten aktuellen Nachrichten hören Sie dann morgen wieder um 11 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Strasser.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.